Holistic Talk. Herzlich willkommen zu meinem Podcast für mehr Bewusstsein, Ganzheitlichkeit und mehr Lebensqualität. Mein Name ist Margot Esser. Ich bin durch und durch Naturheilkundlerin, Vegetodynamiktherapeutin und auch Unternehmerin, Gründerin von Famos Natur. Ich blicke auf ein ereignisreiches Leben zurück und lebe heute das, was in der Gesellschaft als Longevity bezeichnet wird. Ein langes Leben in Gesundheit und mit viel Lebensfreude. Das heißt, ich fühle mich viel jünger und lebendiger, als das in meinem Ausweis steht. Und ich habe gelernt, dass ich in mir selbst Gesundheit herstellen kann. In diesem Podcast spreche ich auch mit interessanten Persönlichkeiten. Ich möchte dich einladen, auf eine gemeinsame Entdeckungsreise zu gehen. Wir beleuchten, was holistisch bedeutet. Wir sprechen über unsere Verbindung zur Natur, über Herzensintelligenz, über Spiritualität und auch über Körper, Geist und Seele. Gesundheit ist natürlich immer mit dabei, aber mit dem Fokus auf das große Ganze, auf die Ganzheitlichkeit. Unsere Gespräche und Vorträge können dir helfen, Zusammenhänge zu erkennen, und sie sollen dich dazu inspirieren, dein Leben bewusster und mit mehr Leichtigkeit und Lebensfreude zu gestalten. Jede Folge wird zu einem Schlüssel für mehr Achtsamkeit und persönliche Weiterentwicklung. Lass dich davon berühren und werde Teil unserer besonderen Community. Lass uns in einen Austausch gehen. Darauf freue ich mich. Herzlichst, eure Margot. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Holistic Podcast, dem Podcast für Bewusstsein, Ganzheitlichkeit und einfach mehr Lebensqualität. Hier dreht sich alles darum, wie wir ein freudvolles, erfülltes und langes Leben führen können, möglichst gesund oder uns gesund zu fühlen. Holistisch bedeutet für mich immer, den Blick auf das große Ganze zu haben und die vielen Aspekte zu sehen oder wahrzunehmen. Ich bin Margot Esser, Gründerin von Famos Natur und der Vegetodynamik-Methode. Heute freue ich mich ganz besonders, Nils Behrens wieder als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Viele von euch kennen ihn sicher aus seinen eigenen Podcasts, Forever Young, auch vom Lanzer Hof als Marketingchef und von Sunday Natural als Brandmanager. Und jetzt hat Nils Behrens sein neues Buch geschrieben, Spaziergang zur Unsterblichkeit. Ich habe mich mit dem Buch befasst und ich kann euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nur empfehlen, es lohnt sich, es zu lesen. Und ich möchte heute nicht in die Versuchung kommen, Inhalte vorwegzunehmen, sondern ich möchte Nils einladen, dass wir den Blick auf das große Ganze wenden, wie es dann zu diesem Buch gekommen ist. Mit welchen vielschichtigen Aspekten hast du dich auseinandergesetzt? Und das ist mein Interesse und ich hoffe, es macht euch Freude zuzuhören. Herzlich willkommen, Nils.
Vielen Dank für die Einladung erneut und vielen Dank für die schöne Einführung.
Longevity, ist es ein neues Modewort, ein neuer Trend, ein neues Marketing? Was ist Longevity für dich?
Ja, mein erster Satz in meinem Buch ist tatsächlich, ich hasse Longevity. Und der Hintergrund dazu ist, dass ich finde, dass ich unter diesem, ich sage jetzt mal einfach wirklich so Buzzword, wie es so in der Marketingsprache heißt, doch sehr, sehr viel jetzt verbirgt und sehr, sehr viel Sachen eben halt auch versucht werden zu verkaufen. Also das heißt, alles wird jetzt auf einmal besser, schöner, weiter, dadurch, dass man eben halt da ein neues Versprechen über eine glorreiche Zukunft im Grunde genommen eigentlich in den Raum stellt. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das, was im Augenblick da passiert, meiner Meinung nach auch falsch ist. Warum? Weil das Wort heißt ja wortwörtlich übersetzt einfach erstmal Langlebigkeit. Mhm. Und das assoziiert natürlich, dass wir länger leben. Und mir geht es gar nicht darum, länger zu leben. Es geht mir darum, dass die Gesundheit, die mir eine gewisse Freiheit schenkt, weil das, glaube ich, eben halt das Wichtigste ist. Gesundheit bedeutet für mich Freiheit. Und diese Freiheit, die möchte ich mir so lange wie möglich erhalten. Und alles, was ich dafür tun kann, um möglichst lange gesund und damit frei zu bleiben, das mache ich gerne. Und alles, was ich dafür heute tue, lässt mich auch heute besser fühlen. Das heißt also, es ist eben halt nicht so, wie dieses Wort vermuten lässt, dass es eben halt, ich schreibe es auch in dem Buch, wie so ein Apfelbaum ist, den ich jetzt pflanze und in 20 Jahren die ersten Äpfel dann irgendwie ernten kann, sondern das ist das, was mich heute gut fühlen lässt. Und dass ich dann am Ende dadurch vielleicht ein längeres Leben führen kann, das ist ein positiver Nebeneffekt.
Wie siehst du die Ayurveda oder auch die chinesische Medizin, die chinesische Lebensphilosophie, aber bleiben wir bei Ayurveda, weil sie, glaube ich, hier bei uns in Deutschland immer bekannter wird, einmal durch Yoga, aber Ayurveda ist ja mehr als Körperübungen. Es ist ja auch der Weg zu einem langen, bewussten Leben. Mhm. Welche Aspekte siehst du in dieser Verbindung heute zu unserem Longevity-Denken?
Das Faszinierende an Ayurveda ist ja, dass es wirklich eine in sich abgeschlossene Medizin ist. Das heißt also im Gegensatz zu unserer westlichen Medizin, wo wir eben halt sehr stark auf das Thema Reparatur fokussiert sind. Das heißt also wir alle Mediziner lernen ja nichts anderes, als dass, wenn etwas kaputt gegangen ist, sozusagen es repariert werden muss. Also das Thema Prävention ist ja dann nicht so groß geschrieben, während eben halt bei dem ayurvedischen Ansatz es zum einen eben halt weniger um das Thema reine Reparatur, sondern eben auch vor allem um das Thema Prävention geht und darüber hinaus es eben halt ein deutlich ganzheitlicher Ansatz ist. Das heißt, du hast es eben gerade angesprochen mit dem Thema Yoga zum Beispiel oder Körperübung. Das macht man beim ayurvedischen Ansatz ja nicht wirklich nur als Leibesertüchtigung, sondern eben halt auch, dass der Geist sich besser mit dem Körper verbindet. Mhm. Und das ist eben halt wirklich insofern ein wirklich toller, spannender Ansatz, der ja auch eine große Tradition und Kultur daneben halt auch hat.
Kannst du dir vorstellen, dass unser Longevity, oder ich möchte es auch nennen, Healthy Natural Longevity, dass das ein Ansatz sein könnte, das, was der asiatische Raum, Indien, China in der Medizin, das Leben zu sehen, dass wir im Westen jetzt auch diese Tiefe bekommen, dass Longevity wirklich Tiefe bekommt, den holistischen Aspekt bekommt, dass es nicht nur um Reparaturmechanismen geht. Wir sind ja hier im Westen sehr an die Materie gebunden, an die Physis gebunden, Organe auszutauschen. Das hat ja alles seine beiden Aspekte. Und dass es auch darum geht, das Bewusstsein, dieses Ich, die Ich-Bildung als Zentrum vielleicht auch des Bewusstseins, das auch zu integrieren, das Geistige, das Seelische mit dem Körper in einer neuen Form zu verbinden.
Ich möchte es mal so formulieren. Ich glaube, dass diese Ganzheitlichkeit, wie sie die Ayurveda mit sich bringt und wie das alles ineinander greift, da glaube ich, ist die westliche Medizin und die westliche Welt noch sehr weit von entfernt. Das, was ich aber schon glaube, dass die Betrachtungsweise eben halt, dass Körper und Geist und Seele eben halt miteinander verbunden sind und zusammengehören, dass das für viele Leute, wenn ich so ausspreche, erstmal sehr spirituell klingt, in Wahrheit aber sie schon sehr häufig auf dem Weg dahin sind. Ich will dir ein ganz konkretes Beispiel dazu sagen, dass jetzt zum Beispiel dieses ganze Thema der Wearables, also diese Armbänder und Ringe und Uhren, die man so trägt, um eben halt zu messen, wie aktiv man über den Tag ist, wie man geschlafen hat etc. So, dass da sehr viele Messdaten mittlerweile auch schon reinkommen, die ja eigentlich schon in eine gewisse Art in die psychische Komponente reingeht. Das heißt also, ich kriege ab und zu mal eine Meldung, dass mir dann mein Armband sagt, ich hatte heute einen erhöhten Stresslevel, als ich sonst durchschnittlich eben halt habe. So von, ich sage jetzt mal, 1,5 Stunden oder 2 Stunden oder keine Ahnung was. So, da siehst du, dass im Grunde genommen eigentlich eine Komponente wie Stress, die ja auf der einen Seite biochemisch messbar ist, auf der anderen Seite eben halt doch ja irgendwie einen starken mentalen Ursprung sehr häufig hat, dass da eben halt schon erste Komponenten mit reinkommen. Und das, was ich, wenn ich mir jetzt eben halt das anschaue, wie ich jetzt sozusagen die Kapitel in meinem Buch strukturiert habe, dann sind natürlich, komme ich am Anfang mal über so Klassiker wie Bewegung, Ernährung, Schlaf. Und dann kommen wir schon zu einem Punkt wie Atmung und Regeneration. Mhm. Und dieses Thema Atmung ist für mich insofern eben halt sehr, sehr spannend und faszinierend, deswegen ich eben halt da so einen großen Fokus drauf gelegt hat, weil einer der Gründe, warum wir Stress empfinden, liegt ja an unserem autonomen Nervensystem. Und das Spannende ist, dass autonom bedeutet ja unabhängig und damit eben halt nicht beeinflussbar, wir es durch unsere Atmung dann doch sehr gut beeinflussen können. Und da kommt ja schon so ein Ansatz, der ja auch im Ayurvedischen eben halt mitverfolgt wird, wo ja eben halt sehr stark mit der Atmung gegeben wird und gearbeitet wird. Und diese Verbindung von dem Körper mit der Atmung zum Beispiel, das finde ich ist eine der sehr kraftvollen Übungen. Wenn man morgens als erstes aufwacht und nicht sofort zum Handy greift, sondern erstmal tatsächlich bewusst ein paar Atemzüge macht und wirklich genau das, was ich gerade sage, den Atem mit dem Körper verbindet, dann hat man eben halt schon einen sehr wichtigen Schritt getan. Weil nur weil wir automatisch atmen, heißt es ja nicht, dass wir es gut machen.
Absolut. Geht 100% mit mir in Resonanz. Du kennst ja die Methodik, die ich vor 30 Jahren begonnen habe zu entwickeln. Es nennt sich Vegetodynamik, vegetatives Nervensystem. Und ich sehe auch, dass wir es beeinflussen können, wenn wir es wahrnehmen. Für mich ist ein wichtiger Punkt, und das wäre meine Frage an dich, dass sich fühlen, meinen Körper spüren, meinen Atem wahrnehmen, ganz bewusst, wenn ich in eine Stelle hineinatme, die in Spannung ist, die schmerzt. Welche Rolle spielt für dich das Fühlen des Körpers, das sich fühlen, das sich wahrnehmen?
Das ist genau einer der Mitargumente. Ich habe jetzt quasi mein Einleitungssatz, ich hasse Longevity, da nicht in der Vollständigkeit auch mit verargumentiert, aber ich glaube einfach, dass viele jetzt so auf so einem Pfad unterwegs sind, wo es genau nur noch darum geht, alles zu optimieren, alles zu tracken, alles sozusagen eine Art von Fahrplan zu machen und in der Hoffnung, alles kontrollieren zu können. Und dabei tatsächlich auch ein Stück weit die Beziehung zu sich selbst verlieren und eigentlich das in sich reinhören, was mir wirklich gut tut oder was mir auch persönlich sehr, sehr wichtig ist, dabei auch verlieren. Und ich finde, das Wichtigste ist ja, dass das Leben sich immer noch nach Leben anfühlt. Und deswegen glaube ich, ist das, was du gerade sagst, dieses ganze Thema, sich nicht mehr richtig zu fühlen, nicht mehr reinzuhören, was einem eigentlich gut tut, wozu man auch eben halt bereit ist, langfristig eben halt in sein Leben eine Beziehung zu aufzubauen, zu welchen Ritualen, zu welchen Gewohnheiten. Das halte ich für ganz elementar. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin jetzt 52 Jahre alt. Wir wissen aus der Forschung, dass jeder seriöse Forscher sagt, dass dieser Körper 120 Jahre aushalten kann. Nicht viel mehr. Also dieses Thema Unsterblichkeit ist tatsächlich nicht wirklich ernst gemeint auf meinem Buchtitel, sondern es eben hat ja auch ein Stück weit eine kleine Provokation, die ich damit dann irgendwie auch so mit in den Raum gestellt habe. Aber 120 Jahre so. Das heißt, also nehmen wir jetzt mal, schenken wir hier einfach mal mir nochmal 2 Jahre und sagen wir, ich habe noch 70 Jahre vor mir. Es ist ja mehr, als ich jetzt überhaupt schon auf der Welt bin. Wenn ich jetzt anfange, mir da irgendwelche neuen Rituale aufzuerlegen, die mir auch nach 6 Wochen, 8 Wochen immer noch keinen Spaß machen, und die soll ich jetzt die nächsten 70 Jahre machen, dann ist das etwas, was ich finde, meine Lebensqualität gegebenenfalls, wenn ich dann wirklich in mich reinhöre, zu groß beeinflusst und dass ich dann sage, nein, dazu bin ich nicht bereit. Und deswegen nenne ich es eben halt auch bewusst Spaziergang zur Unsterblichkeit. Ich gehe mit dir, beziehungsweise mit meinen LeserInnen, gehe ich durch eine Art Ausstellung, wo es verschiedene Exponate gibt, die dir erklären, wie du idealerweise das Altern aufhalten kannst. So. Und dann musst du, nachdem du vielleicht den Zusammenhang für dich verstanden hast, für dich entscheiden, was passt in dein Leben und wozu bist du bereit und was passt nicht in dein Leben, weil es dir wichtig ist.
Welche Rolle spielt da für dich die Freude am Leben?
Das impliziert es ja. Letztendlich finde ich, es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die tatsächlich heute de facto länger leben. So, das heißt, das durchschnittliche Lebenserwartung bei Frauen ist jetzt bei 83, bei Männern bei 78 Jahren, aber wir reden hier über den Durchschnitt. Das heißt also, es werden ja doch viele Menschen jetzt wirklich so, die irgendwie an die 100 rankommen. Und das war früher noch sozusagen in meiner Kindheit etwas so Besonderes, dass dann irgendwie der Bürgermeister oder irgendein Amtsträger gekommen ist und dann dieser 100-jährigen Person, in den meisten Fällen war es Frauen, gratuliert hat. Und das macht man halt nicht mehr, weil es einfach zu viele sind. Und da würde ich jetzt aber nicht sagen, dass alle 100-Jährigen, die es soweit geschafft haben, automatisch auch eine hohe Lebensfreude haben. Mhm. Sondern ich würde behaupten, davon haben ganz viele sie auch nicht. Nicht, weil sie so große körperliche Einschränkungen haben, sondern weil sie eben ganz häufig einsam sind, weil sie ganz häufig einfach nur noch funktionieren, weil die Medizin sie am Leben hält. Mhm. Aber ich habe das wirklich in meinem persönlichen Umfeld gehabt. Meine Schwiegermutter kam einfach an einen Punkt, wo sie einfach nicht mehr wollte. Und dann hat es trotzdem noch 4 Jahre gedauert, sozusagen, bevor sie sich dann wirklich von dem Leben verabschieden konnte. Und das sind so Dinge, die man sagen muss, die ja dann auch nicht schön sind. Ich finde 4 Jahre dann eine wahnsinnig lange Zeit in einem Leben, das dich nicht mehr glücklich macht, ist, die keine Freude schenkt.
Also ich habe ein ähnliches Erlebnis mit meiner Mutter. Ich habe sie begleitet. Sie wurde 93, aber krank, auch in einem Zyklus von 4, 5, 6 Jahren. Sie hatte längst die Entscheidung getroffen, ich will nicht mehr, ging auch sehr viel mehr nach innen. Und mich hat damals interessiert, sie war auch teilweise dement. Und in den Augenblicken, wo sie zugänglich war, auf eine andere Form als sonst im Leben, verbunden auch mit einer geistigen Ebene, zu sehen, Mama, was hält dich ab zu gehen? Ich geb dir die Erlaubnis zu gehen. Und für mich war dann sehr frappierend, dass meine Mutter ganz klar gesagt hat, ich habe Angst vor dem strafenden Gott.
Oh, interessant.
Ja, das hat mich dann bewogen, mich damit auseinanderzusetzen, welche Rolle spielt der Glaube bei Longevity, bei den Menschen, in der Lebensqualität, auch in der Angst vor dem Endlichen des Körpers. Und ich habe meiner Mutter dann gesagt, Mama, es gibt nicht den strafenden Gott, das hat die Kirche uns aufoktroyiert. Aber es gibt für mich, nach meiner Erfahrung durch meinen Unfall, nur den Liebenden, die liebende Urquelle, wie man es auch immer bezeichnen will. Und dann sagt meine Mutter mir, ich habe ihre Hände genommen, meine Mutter sagt, glaubst du das wirklich? Und dann habe ich gesagt, ja, Mami, ich bin zutiefst davon überzeugt, weil ich es so in meinem Leben erlebt habe, dass wir auch geführt werden. Und wenn du wirklich gehen möchtest, und habe ihre Hände genommen, dann erlaube dir, dich mit dieser Urquelle zu verbinden. Und dann wurde es leichter. Und es war ein Prozess, immer wieder mit meiner Mutter darüber zu reden, dieser strafende Gott, ja, den wir aus den Konfessionen kennen, den gibt es nicht. Damit wurden wir manipuliert. Das ist meine persönliche Meinung. Welche Rolle spielt für dich in dem Thema Longevity, Spaziergang zur Unsterblichkeit, das Thema Glaube? Ich denke, jeder Mensch hat einen Glauben, egal an was.
Ich möchte die Frage gern einmal allgemein und einmal für mich persönlich beantworten. Allgemein kann man eben halt sehen, es gibt eben halt diese 5 Blue Zones, die ich eben halt in dem Buch auch beschreibe, wo die Menschen überproportional alt werden. Das sind eben halt, die werden deswegen Blue Zones benannt, weil der Entdecker sie einmal irgendwann mit einem blauen Stift markiert hat und eben halt festgestellt hat, dass da eben halt eine höhere Dichte von über 100-Jährigen eben halt ist, als der Durchschnitt in dem Land normalerweise hat. Und da gehört eben halt Okinawa dazu, da gehört dann Sardinien, eine Insel in Griechenland,
Ecuador, im Süden von Ecuador zur Grenze nach Peru, habe ich es erlebt, ja. 120-Jährige.
Ja, dann hast du eben Costa Rica ist eine offizielle und, was die meisten wahrscheinlich überraschen wird, in Kalifornien. Mhm. Und gerade diese kleine Region in Kalifornien ist sehr, sehr religiös zum Beispiel. Aber das, was alle 5 Blue Zones dabei miteinander gemeinsam haben, dass die alle schon einen starken Glauben haben. Das heißt also, dass sie alle einen religiösen Hintergrund verfolgen und eben halt die Kirche oder wie auch immer sozusagen die jeweilige Gottheit da heißt, eine große Rolle spielt. Warum ist das so? Weil dieses grundsätzliche Urvertrauen, was ja die Kirche dann damit auch ein bisschen für viele Leute auch oder für viele Leute auch darstellt, scheint eine positive Wirkung auf ein langes, gesundes Leben zu haben. Darüber hinaus ist es eben halt eine Art von Begegnungsstätte, die natürlich dann auch mitgebildet wird. Es ist ein verbindendes Element, was eben halt dann mit den anderen Menschen der gleichen Glaubensgemeinschaft dann eben halt auch mit sich bringt. Und von daher scheint es erstmal grundsätzlich eine große Rolle zu spielen. Für mich persönlich ist es so, dass ich jetzt meinen Glaube weniger als so klar religiös bezeichnen würde, sondern ich habe diesen Leitsatz, dass ich immer sage, everything happens for a reason. Also alles hat seinen Hintergrund, seinen Sinn. Und das lässt mich sehr viel positiver mit Rückschlägen auch grundsätzlich umgehen. Das heißt also, ich merke auch immer wieder, dass wenn ich dann dieses starke innere Bauchgefühl überschreibe und mich dagegen entscheide, dass es häufig eine falsche Entscheidung war. Während ich eben sehe, dass wenn ich einen Rückschlag habe, der tatsächlich für mich dann eben halt eine sehr große negative Komponente hat, dass der mich dann ganz häufig im Nachhinein dann wieder in etwas anderes bringt, was ich vielleicht so sonst nicht erreicht hätte. Mhm. Deswegen bin ich eben halt, würde ich sagen, ziehe ich sehr viel von meiner positiven Lebensenergie aus diesem Urvertrauen darin, dass irgendjemand da sozusagen ein Drehbuch geschrieben hat, an das ich glaube. Und das soll aber auch, das ist mir ganz wichtig, da hat jetzt neulich jemand zu mir gesagt, das wäre ja total fatalistisch, dass ich mich im Grunde genommen eigentlich dem ergeben gebe und das Gefühl habe, sozusagen, ich kann ja eh nichts ändern. Das ist es bei mir gar nicht. Also, weil ich sehe auch, dass wenn ich mich gegen mein Bauchgefühl entscheide, dass dann eben halt auch was anderes bei rauskommt. Das heißt also, ich bin schon der Architekt oder derjenige, der mein Leben selbst am Steuersitz, sage ich mal sowas. Aber es gibt in der Theorie sozusagen, es ist ein bisschen wie bei Google Maps. Eigentlich gibt es jemanden, der einen Fahrplan hat. Ich biege nur ab und zu vielleicht dann von der vorgegebenen Route ab.
Mhm. Finde ich sehr interessant. Vieles geht auch mit mir in Resonanz. Wenn ich dich bitte, in dich hineinzuspüren. Hast du eine Bestimmung? Deine Seele hat sich inkarniert in diesen Körper, in dieses Land, in diese Region. Gibt es eine übergeordnete Aufgabe, ohne dass alles vorgegeben ist, aber eine Richtung, ja, Kommunikation, Gesundheit, Longevity und in diesem Kontext vielleicht helfen, dazu beizutragen, Bewusstheit zu schaffen?
Ich schreibe da tatsächlich in dem Buch drüber, weil das, was du hier beschreibst, ist ja das, was immer so im Neudeutsch oder im Englischen dann eben halt mal als Purpose bezeichnet wird. Und ich glaube nicht daran, dass es einen Beitrag gibt, den ich in meinem Leben leisten möchte, kann oder ein Ziel, das ich da verfolge. Warum? Weil es mir eigentlich, es fühlt sich wie ein Korsett an, dass ich alles dem unterordnen müsste. Und daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass alles, was wir tun, wenn wir es mit Leidenschaft tun und Überzeugung, dass wir damit besser werden. Aber es gibt eben halt verschiedene Dinge, die man mit Überzeugung und Leidenschaft tut. Es gibt nicht die eine große Aufgabe, wofür ich jetzt auf dieser Welt bin und die einen Beitrag leistet. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Ich war für eine kurze Zeit mal in einer Werbeagentur und da hatte ich eine Auszubildende, die mir anvertraut wurde und die habe ich dann wirklich so richtig unter meine Fittiche genommen und die mit allen in alle Meetings mitgenommen so sehr viele. Wir hatten damals gerade eine Fernsehproduktion für einen Werbespot und die durfte dann auch beim Casting dabei sein und in diesen ganzen Prozessen mit dabei sein. Und bis zu dem Zeitpunkt wurde die einfach immer nur als entweder Klotz am Bein oder billige Arbeitskraft behandelt. Und ich bin nach 2 Monaten aus verschiedenen Gründen aus dieser Agentur wieder ausgetreten, weil mir insgesamt sozusagen die Energie da nicht so gefiel und sie nicht so mit mir einherging. Nichtsdestotrotz hat dann ein Freund von mir Jahre später oder ein Arbeitskollege von mir Jahre später diese Frau getroffen und hat gesagt, dass diese Zeit mit mir ihr komplettes Leben verändert hat, weil sie eben halt wirklich dachte, dass das Arbeitsleben so ist, wie es bis zu dem Zeitpunkt war und hat dann festgestellt, wie interessant es sein kann, wenn einen jemanden eben halt an die Hand nimmt und einfach zeigt, wie viel Spaß es eben halt auch machen kann. Und sie sagt eben halt, das war für sie eine lebensverändernde Begegnung und das ist eben halt ein Feedback, was ich einfach sagen will, da habe ich ja eine Art von Purpose, Beitrag für eine Person, vielleicht sogar für ihr ganzes Leben dann geleistet. Ja. So, nichtsdestotrotz, es waren nur 2 Monate in meinem Leben. Deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, mein Beitrag ist es, Menschen in ihrem Leben auf dem Berufsweg richtig zu motivieren. Mhm. Das wäre jetzt zu klein gedacht. Verstehst du, was ich meine? Das Gleiche ist, ich hatte jetzt beim Live Summit in Berlin die Chance, das 2 Tage lang zu moderieren. Das heißt also, dadurch war ich ja natürlich die ganze Zeit präsent für die meisten Leute auf der Bühne. Und dann kamen dann in den Pausen ganz viele Leute immer bei mir an und sagen immer, sie wollen einfach mal Danke sagen, weil ich ihr Leben verändert hätte im gesundheitlichen Sinne, durch den Podcast, durch die Dinge, die ich da teile, und haben mir teilweise auch ganz konkrete Beispiele dazu auch gebracht, warum da eben halt es so einen positiven Einfluss gehabt hat. Das heißt, waren in den meisten Fällen eigentlich nur eine Folge oder ein Interview oder irgendwie sowas, aber dann sind sie insgesamt dann irgendwie dran geblieben. Auch das sind alles Themen, wo ich dann vielleicht Menschen zu einem gesünderen Leben inspiriert habe. So. Nichtsdestotrotz, ich glaube, vielleicht, ich habe jetzt irgendwie bei LinkedIn dann irgendwie kommuniziert, dass ich mich jetzt eben halt entschieden habe, den Leitsätzen meiner Kindheit vielleicht so ein bisschen zu widersetzen, weil ich eben halt durch meine Eltern, die beide 2 unterschiedliche Unternehmer waren, durch meine Frau, die wiederum auch selbstständig war, eben halt auch die Schattenseiten einer Selbstständigkeit gesehen habe und deswegen sich dadurch wahrscheinlich wirklich sehr viele unbewusste Leitsätze eben halt für mich ergeben haben, warum ich eben trotz der Tatsache, dass ich eigentlich immer unternehmerisch gedacht habe, nie in das Unternehmertum gegangen sind. So. Und auch da habe ich dann einfach mal darüber ganz offen gesprochen, wie ich diese Ängste überwunden habe. Mhm. Vielleicht hat das den einen oder anderen auch jetzt dazu motiviert, genau diesen Schritt zu tun. Du verstehst, was ich meine. Das sind ja alles völlig unterschiedliche Beiträge, die ich vielleicht diesem Leben und anderen Personen in ihrem Leben dann irgendwie da gegeben habe. Und deswegen finde ich es zu klein zu denken, das ist meine Aufgabe.
Aber ein Aspekt wird deutlich. Du bist ein Impulsgeber für ein breites Spektrum. Ja, ja. Aus dem, was dich ausmacht, aus deiner Erfahrung, aus dem Gelernten. Ich möchte aber nochmal, du hast es schon angesprochen, das wäre meine nächste Frage. Longevity ist unser Thema. Gehört da auch dazu, sich mit der Kindheit auseinanderzusetzen, mit den Glaubenssätzen, die unsere Eltern, Großeltern uns mitgegeben haben, wie sie uns prägen, wie sie uns beeinflussen. Also ich kenne es aus meiner vegetodynamischen Arbeit, wie im Unbewussten, Unterbewussten verankert ist, wie die Eltern das Leben sehen. Leben ist Kampf, man muss auch den Körper bekämpfen. Ja? Und diese Überzeugungen, wenn sie nicht bewusst sind, uns wirklich prägen und uns das Leben lang begleiten. Und meine Erfahrung ist, das können wir verändern, wenn wir uns dem stellen, wie du gerade sagst, den Mustern, Überzeugungen aus deiner Kindheit hier, wie du erwähnt hast, das Unternehmertum. Aber da ist ja noch viel mehr.
Das ist total viel mehr. Es gibt so Kleinigkeiten, die ich auch immer wieder spüre. Bei uns war zu Hause das Thema Verschwendung einer der Todsünden, wäre jetzt ein sehr großes Wort, aber es wurde eben halt tatsächlich nicht gerne gesehen, wenn man etwas verschwendet hat. Und deswegen war das grundsätzliche Thema, dass ein Teller immer leer gegessen werden musste. Und wenn ich dann als kleineres Kind das dann absolut nicht mochte oder dann irgendwann vielleicht mir es herausgenommen und gesagt, ich kann nicht mehr, dann hat halt mein Vater es aufgegessen sozusagen. Mhm. Der hat dann quasi den Mülleimer oder das Hausschwein gespielt. So, das heißt also, deswegen ist bei mir total tief verankert, ein Teller muss immer leer gegessen werden. Egal, was das innere Bauchgefühl sagt, sage ich mal so. Also auch wenn ich spüre, dass ich schon satt bin, auch wenn es mir vielleicht gar nicht so gut schmeckt, ignoriere ich all diese Signale, weil ich eben halt diesen Glaubenssatz habe, ein Teller muss immer leer gegessen werden. Das ist eine Kleinigkeit. Ja, aber natürlich, wichtig. Ich meine, das ist natürlich etwas, was du im Bereich Longevity schon auch eine Rolle spielt. Du hast es ja kurz erwähnt, dass ich eben halt auch mal beim Lanzerhof war, die ja eben halt sehr stark auf das Thema Entgiftung des Darms sozusagen oder Reinigung des Darms dann irgendwie konzentriert sind. Und dann kam ich da ganz frisch wieder zurück und dann war auf einmal, als ob ich Jahre weg war, ploppten in ganz Hamburg überall solche Bubble-Tea-Shops auf. Das heißt, auf einmal gab es so ganz kleine Läden, die alle Bubble-Tea anboten. Und das habe ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie gehört, was denn eigentlich Bubble-Tea wäre. Und habe dann gedacht, jetzt, ich bin ja einfach ein sehr neugieriger Mensch, dachte so, ich muss jetzt dieses Phänomen Bubble-Tea verstehen. Und da habe ich das dann mir gekauft, probiert und gemerkt, dass das ja irgendwie die Rache des Lebensmitteltechnikers sein muss, weil ansonsten verstehe ich nicht, wie immer diese Blasen und alles da eben zustande kommen. Unglaublich süß, wahrscheinlich wahnsinnig viel Zucker und wahrscheinlich das Schlimmste, was ich gerade in meinen frisch gereinigten Darm reintun könnte. Und da weiß ich noch genau dieser Moment, wie ich dann dachte, so Nils, was machst du hier eigentlich? Das ist so, als ob du gerade, wenn mein Darm ein Wohnzimmer wäre, dann habe ich jetzt gerade weiße Teppiche quasi frisch ausgelegt und jetzt läufst du direkt am ersten Tag mit dreckigen Schuhen ins Wohnzimmer. Und habe dann tatsächlich nach dem ersten ein, zwei Schlücken beschlossen, dass ich das nicht weiter trinke. Und kann mich noch genau an diesen Moment erinnern, was das für mich wirklich für ein kompletter Kampf und innere Überwindung war, diesen fast vollen Becher mit einem Lebensmittel in den Mülleimer zu schmeißen.
Ja, Verschwendung.
Verschwendung.
Ploppt wieder hoch.
Verschwendung. Also wirklich, es war, als ob eine Kraft, eine innere Kraft sozusagen mir meinen Arm festgehalten hat, weil es mir so schwer fiel, diesen Becher wegzuschmeißen. Mhm. Und das will ich dir einfach nur als Beispiel sagen. Das ist ja der Inbegriff von etwas Schlechtes zu essen, ist die dümmste Entscheidung, die du eigentlich machen kannst für deine Langlebigkeit, weil einer der Hauptfaktoren für unser Altern sind Entzündungen. Und alles, was Entzündungen auslöst, sind entweder schlechte Ernährung oder Stress. Mhm. So, das heißt also, sich etwas, was die Entzündung fördert, nur zu trinken, weil man es gerade bezahlt hat und es ein Lebensmittel ist und es nicht wegzuschmeißen, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ein trivialer Glaubenssatz wie nichts verschwenden, Teller wird leer gegessen, Lebensmittel werden nicht weggeschmissen, dazu führen kann, dass du dich gegebenenfalls ungesünder ernährst, als du es eigentlich weißt, wie es richtig ist.
Ja, es geht wunderbar mit mir in Resonanz, weil meine Erfahrung ist, dass diese alten Glaubenssätze in all unseren Zellen verankert sind. Mhm. Und unser Körper, bis er gereinigt ist auf verschiedenen Ebenen, diese Muster bedient. Und das macht es so schwer, unser Verhalten zu verändern. Das geht über Bewusstsein, über Arbeit mit dem Körper, über dieses bewusste Wahrnehmen. Diese Glaubenssätze, die uns nicht mehr dienen, die uns vielleicht sogar dann auch schaden, wie du es gerade als Beispiel erklärt hast, die zu entprogrammieren, sagen ja. wir es mal so. Ja,
ja, und ich glaube, dass das Wichtigste ist, sie erstmal zu identifizieren.
Ja.
Und dann eben halt idealerweise so sie zu umzuprogrammieren. Ich habe das, für mich war es total spannend, dass als meine Tochter klein war, ich mich in ganz vielen Situationen auf einmal wie eine Spiegelung meines Vaters dann irgendwie erlebt habe. Ein Verhalten, was ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie an den Tag gelegt habe. Aber dadurch, dass im Grunde genommen ich in eine Situation kam, die sozusagen für mich neu war, weil ich eben halt mit einem vierjährigen Kind mich auseinandersetzen musste, und ich dann einfach scheinbar wie aus einem Speicher dann einfach wirklich sozusagen die Spiegelneuronen einmal das Bild abgerufen haben, wie hätte mein Vater jetzt kurz reagiert und es dann so gemacht haben. Und ich will das in keiner Weise sagen. Also ich glaube, ich bin ja insgesamt irgendwie als Mensch von meinen Werten und allem dann ganz gut gelungen. Deswegen will ich das gar nicht bewerten als richtig oder falsch. Es hat mich nur total geschockt, dass ich mich vorher eigentlich als ein sehr eigenständigen und ich sage jetzt mal auch anderen Menschen eingeordnet hätte, als es mein Vater war. Nicht, dass mein Vater nicht eigenständig war, aber trotz allem, habe mich nie als die Kopie von ihm gesehen und dass ich dann auf einmal in so einen Kopiermodus gefallen bin.
Also ich denke, meine Erfahrung ist auch, mein Sohn hat mir gesagt, Mama, du bist jetzt genau wie die Oma. Mhm. Ja, und es hat mich geschreckt und dann veranlasst, was ist das? Was läuft da ab? Was ist das, was er meint? Und ich sehe, dass unsere Kinder oder Enkel uns den Spiegel vorhalten und dass es ein unglaubliches Geschenk ist, wenn wir das so wahrnehmen und nochmal neu nach innen gehen und schauen, was ist denn da noch? Und ich denke, solange wir leben und bewusst sind, hört das auch nicht auf. Gott sei Dank.
Ja, ja, bestimmt. Ich kenne so viele Menschen, die total glücklich sind, dass sie eben halt in ein Coaching gegangen sind, in eine psychologische Beratung in irgendeiner Form. Und wo sie dann eben halt unter anderem eben halt solche Glaubenssätze identifiziert haben und sie dann eben halt auch tatsächlich daran arbeiten, sie umzuprogrammieren. Und ich höre dann immer diese ganzen Geschichten und denke mir so, ja toll, das würde ich auch gerne machen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich denk mir immer so, in dem Augenblick, wenn ich jetzt ein psychologisches Gespräch gehen würde, würde wahrscheinlich die Frage kommen, warum ich denn da bin. Und ich habe nichts wirklich, was mich an meinem Leben wirklich belastet. Ich habe nichts, was ich sagen würde, Mensch, ich muss daran arbeiten. Ich kann sehr gut schlafen, ich habe sehr gute Beziehung zu Freunden, sehr gute Beziehung zu meinen Eltern. Ich habe in dem, bei meinem bisherigen beruflichen Leben, ist auch sehr viel nach Plan gelaufen. So. Also es gibt wirklich wenig Negatives zum Glück in meinem Leben, sodass ich nicht das Gefühl hätte, dass ich da etwas aufarbeiten müsste. Aber es würde mich schon irgendwie reizen. Aber verstehst du ein bisschen, was ich meine?
Ja,
es ist so ein bisschen auch wieder aus so einer westlichen Denke, wie ich sie gerade genannt habe, diese Reparaturmedizin. Wenn ich jetzt eben halt einen Termin beim Orthopäden machen würde und dann sagt er, ja, was fehlt Ihnen denn? Und ich sage, nix.
Ja, warum sind Sie hier?
Genau. Und deswegen würde ich auch denken, wenn ich zu einem Psychologen gehen würde und er mich fragen würde, warum sitzt denn hier, was fehlt Ihnen denn, würde ich wahrscheinlich auch sagen, nichts. Aber ich war neugierig, ob das hier was bringt. Mhm. So, verstehst du, was
ja,
ich meine?
Ja, total. Meine Erfahrung ist, genau aus dem, was du erzählst, was du ansprichst, da ist ja immer unser Mindset angesprochen, ja, unser Kopf, sage ich einfach mal. Meine Erfahrung ist, ich habe das genau das ja gelernt, letzten Endes bringt es uns nicht weiter. Und für mich war die Erkenntnis, der Körper hat Weisheit. Wenn wir zwei Dinge tun, einmal ihn annehmen, so wie er ist, mit all seinen Facetten, das heißt uns auch selber annehmen mit all unseren Facetten, wenn wir uns bewusst machen, all die alten Denkstrukturen aus der Kindheit, aus der Erziehung sind in unseren Zellen gespeichert. Und das kannst du beim Psychologen mit Kopf nicht verändern, nicht bearbeiten. Aber wenn du den Körper integrierst über das Fühlen und die Hände aufgelegt werden und erstmal nichts von dir wollen, sondern dir vermitteln, du bist in Ordnung, wie du bist, mit all deinen Facetten, mit allem, was dich ausmacht. Was gibt es, was da noch gelebt werden möchte? Und dann, und das ist für mich das Unvorstellbare, was immer wieder funktioniert, steigt aus dem Körper die Energie auf, das Thema, um was es jetzt eigentlich geht, was dich beschäftigt. Der Kopf rationalisiert das, der Verstand rationalisiert das sofort. Und das ist wichtig, ihn dann mal auf die Seite zu stellen und wirklich mit der Weisheit des Körpers zu arbeiten. Das ist meine Erkenntnis, aus dem Trauma, was in dir steckt, ein Traum zu machen, den du leben kannst.
Absolut, absolut. Also ich glaube tatsächlich, und da es klingt immer wieder so banal, aber der erste Schritt ist deswegen für mich immer, dieses morgens aufzuwachen und erstmal, ich nenne es jetzt einfach mal, meine neue Familie zu nehmen, bei sich selbst einzuchecken.
Mhm.
Und
schön.
Dann wirklich sich selbst mit seinen Atem zu verbinden, dass du einfach wirklich eine bewusste Atmung einfach dann somit starten. Das ist die schönste Weise, dass du einfach mal wirklich dich vielleicht auch nur auf einen Punkt konzentrierst und siehst, wo spürst du eigentlich deinen Atem am meisten. So. Und das Witzige ist bei mir, dass ich auch das nicht immer an der gleichen Stelle spüre. Mal ist es dann wirklich so irgendwo da hinten sozusagen kurz hinter der Nase sozusagen. Mal ist es dann wirklich so deutlich mehr im Rachen. Mal merke ich es eben halt vorne an den Nasenlöchern. Also auch da merke ich, dass nicht jeder Tag gleich ist. Und ich glaube deswegen auch so wenig an diese ganzen, ich sage jetzt mal, vorgeschriebenen Longevity-Routinen, die dann sagen, mach jeden Tag das und dann hast du das und das. Weil, ehrlich gesagt, nein, jeder Tag ist anders. Und deswegen glaube ich eben halt ganz fest daran, dass man die Tage auch so nehmen sollte, wie sie sind. Ich habe einen Ratschlag, den ich eigentlich fast immer gebe, weil wir wissen ja heutzutage, dass das Thema der Erhalt der Muskulatur einer der wichtigsten Absicherungen für ein langes, gesundes Leben ist. Das ist nicht automatisch, dass wir damit glücklich, länger oder sonst was leben. Aber wenn unser Körper uns irgendwann die Treppe nicht mehr von alleine hochbringen kann, dann haben wir ein Problem. Und wenn wir da nichts gegen tun, wird die Muskulatur einfach immer weniger. So, das heißt, selbst wenn wir unser Leben in keiner Weise irgendwie verändern, bauen wir immer mehr Muskulatur ab, seit dem 25. Lebensjahr. So. Und deswegen sage ich immer, mach eine Liegestütz jeden Tag. Und diese eine Liegestütz, die reicht natürlich nicht. Das heißt, es reicht nicht, um die sogenannte Sarkopenie, den Verfall der Muskulatur aufzuhalten. Aber die ist ja auch nur das Minimum. Das heißt also, ich mache das, ich mache jeden Morgen eine Liegestütz und ich sage dir ganz ehrlich, es gibt Tage, da schaffe ich ganz einfach 50, 60 Liegestütz und es gibt Tage, da schaffe ich mit Ach und Krach 10. So, obwohl es der gleiche Körper ist und ich noch nicht mal es zwingend auf schlechten Schlaf oder sonst was irgendwie zurückführen kann. Es sind Tagesfassungen. Mhm. Aber deswegen glaube ich eben halt nicht daran, dass ich sage, mach jeden Tag, was weiß ich nicht, 30, 50, 60 Liegestütze, sondern mach jeden Tag eine. Weil selbst, wenn du erkältet bist, selbst wenn du dich ganz schlecht fühlst, krank bist, kannst du diese eine machen. Und da wird auch kein Kardiologe sagen, oh mein Gott, auf gar keinen Fall Sport machen, wenn man krank ist. Das kann zu einer Herzmuskelentzündung führen und allen drum und dran. Dafür ist die Belastung zu kurz. Aber die eine, machst du halt jeden Tag. Und wenn du das beibehältst, wenn das jetzt sozusagen dein persönliches Versprechen an dich selbst ist, jeden Morgen eine Liegestütze zu machen, dann ist das schon mal etwas, wo du dann etwas für dich und deine Muskulatur gemacht hast, weil du deinem Körper ein klares Signal gegeben hast, hallo Muskulatur, ich brauche dich noch.
Und es durchbricht die alten Muster.
Genau.
Es ist der Anfang der Deprogrammierung der alten Muster mit dieser einen Übung und auch zu sehen, jeden Tag neu. Was geschieht da? Wie reagiere ich da? Wie fühle ich mich? Und diese Unterschiedlichkeit, die du gerade erwähnt hast, ganz bewusst wahrzunehmen.
Genau.
Und dann damit weiterzugehen und sich selber neu zu entdecken.
Total. Ich finde es manchmal dann auch spannend, wie ich dann auch, nehmen wir jetzt mal an, ich merke einfach, dass ich nach, sagen wir jetzt einfach mal 17, auf einmal aufhören muss. So. Dann lege ich mich kurz ab und dann gibt es Tage, wo ich sage, okay, dann ist es heute so? Und es gibt ganz viele Tage, wo ich sage, nee, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Und dann fange ich nochmal an, so nach einer kurzen Pause und schaffe dann auf einmal, sagen wir jetzt mal 25. So, und weil du einfach merkst, der Körper musste vielleicht dann erstmal so ein bisschen auf Betriebstemperatur kommen.
Ja.
So. Und ich finde es total spannend, dass es auch da wieder ein in sich reinhören und zu gucken, wo steht man eigentlich? Und dafür braucht man jetzt kein Verbal, dass ich jetzt irgendwie sage, du, mein Arm hat oder mein Ring hat mir jetzt gerade gesagt, ich bin heute in der und der Verfassung. Das spürst du dann schon.
Ja, und ich glaube, darum geht's, dass wir uns selber spüren, immer wieder neu, jeden Tag neu und auch, es darf jeden Tag anders sein. Mhm. Nils, was liegt dir am Herzen, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest heute?
Ja, ich glaube tatsächlich, du hast es schon ein bisschen angesprochen, wie wichtig ist das Thema Freude. Und ich halte, und da gibt's Studien zu, da zitiere ich auch die Harvard Grant Study, dass die wichtigste Faktor für ein langes, gesundes Leben gute soziale Kontakte sind. So, und dann fragen mich Leute, ja, aber wie kommt man da hin? So, und ich glaube tatsächlich, dass der Schlüssel und das hat für mich tatsächlich in Deutschland ein gewisses Imageproblem, ist Neugier. Mhm. Ich glaube wirklich ganz, ganz fest daran. Und auch da sind wir wieder bei Glaubenssätzen von früher. Das wird uns als Kind abtrainiert. Frag nicht so neugierig. Du kannst doch dann die Frau nicht so anschauen.
Ja.
Es ist ja auch ein negatives Beispiel, wenn jemand sagt, ah, die ist total neugierig. Das ist ja kein Kompliment. So. Und das finde ich ist falsch. Das ist so schade. Weil es gibt tatsächlich auch dazu Studien, dass neugierige Menschen länger jung bleiben.
Ja.
Und du bleibst einfach automatisch anpassungsfähiger. Du hast weiterhin Lust aufs Leben. Weil wenn diese Neugier dir erhalten bleibt, wenn du Lust hast, Neues zu entdecken, dann hast du auch Lust weiterzuleben. Während Menschen, die sich in irgendeiner Weise schon abgeschrieben haben, denen sagen, nee, dafür bin ich jetzt zu alt.
Mhm.
Das ist der Anfang vom Ende.
Ja,
und absolut. deswegen glaube ich einfach, wenn ich jetzt eine Botschaft an deine HörerInnen rausgeben könnte, bleib neugierig oder seid wieder neugierig, wenn ihr es vielleicht verlernt habt.
Ja.
Und da kann ich einfach nur zu motivieren, wenn ihr jetzt heute Abend vielleicht eine Einladung habt oder auf jemanden trefft, von dem ihr denkt so, oh, der ist so langweilig. Dann müsst ihr einfach nur rausfinden, was ist seine Leidenschaft. Und sobald man dann über diese Leidenschaft mit dieser Person redet, ich habe das in meinem Buch auch beschrieben mit meinem Patenonkel, kurz bevor er verstorben ist, habe ich ihn immer im Krankenhaus besucht. Und der war halt leidenschaftlicher Imker. Und dann habe ich ihn mal wirklich gelöchert und ich habe so viel über Imkern dann gelernt. Und in dem Augenblick, wenn jemand dir das mit einer Leidenschaft erzählt,
wird er wach.
wird er A wach, aber du selbst findest es dann irgendwann auch interessant, weil es eben halt seine Leidenschaft ist, die dann in irgendeiner Weise ansteckt. Und ich habe so viel darüber gelernt und ich habe auch mal dieses eine Buch gelesen, auf dessen Namen ich jetzt gar nicht komme, wo im Grunde das Ende der Menschheit eigentlich so vorprogrammiert ist, weil die Bienen alle wegsterben. So. Mhm. Und diese Bedeutung für unser gesamtes Ökosystem von den Bienen und allem drüber ist ja total faszinierend. Und deswegen, ich will nur da an diesem Beispiel geben, wenn du dich wirklich ernsthaft für eine Person interessierst und genau diese Leidenschaft findest, dann wirst du auch quasi die Faszination dieser Leidenschaft dann auch nachvollziehen können. Und wer weiß, vielleicht wirst du dann irgendwann selbst Imker. Also, aber ich will nur einfach sagen, Neugier ist meiner Meinung nach das unterschätzteste und die beste Eigenschaft für ein langes, glückliches Leben.
Ich stimme dir hundertprozentig zu. Es erinnert mich an meine Kindheit, was du gerade gesagt hast. Mein Vater hat mich in der Familie oder seinen Freunden immer vorgestellt, das ist unser Fräulein, warum? Mhm. Immer die Frage nach dem Warum. Ja, warum ist es so? Warum entscheidest du so? Warum, warum? Und mein Mann sagt mir heute, Gott sei Dank hast du dir das behalten. Mhm. Zu hinterfragen und neugierig zu sein, kann es auch anders sein, als es in meinem Mindset oben steht. Und ich finde es wunderbar, diese, was du sagst und auch schreibst, die sozialen Kontakte sind elementar wichtig und dass wir uns auch mit unseren Vorurteilen bewusst machen, wenn wir einen Menschen sehen, kommt auch wieder aus unserer Kindheit, irgendwas übertragen wir, was wir in der Kindheit erlebt haben, auf die Person und gehen dann in einen Vorbehalt und das bewusst wahrzunehmen und zu sagen, ich möchte erfahren, was ihn ausmacht, was er ist. Und das ist wieder diese Neugierig zu sein.
Ja, diese Neugier. Und ich schreibe da auch von den drei Fs, dass man immer in die drei Fs investieren soll. Das erste ist Familie. Das ist klar, dass man eben halt ein gutes Verhältnis innerhalb seiner Familie hat, weil das sind die Wurzeln. Und das ist das, wo man auch letztendlich dann auch immer wieder feststellt, dass Blut dicker als Wasser ist. Das andere sind eben halt die Freunde. Und das dritte F sind die Fremde. Und warum ist das so? Weil es ist einfach, liegt in der Natur der Sache, dass du irgendwann sich die anderen beiden Fs ausdünnen werden. Das heißt also, es können Menschen versterben. Es können aber auch sein, dass man sich in eine unterschiedliche Richtung entwickelt. Und das ist so das, was bei mir jetzt gerade so ein Prozess ist, dass ich Freunde habe, mit denen ich seitdem ich ein Teenager bin, befreundet bin und die mein Leben eigentlich immer begleitet haben, wir uns jetzt aber unterschiedlich entwickeln. Und das hat gar keine Wertung. Aber ich merke einfach, dass es mir nicht mehr so viel Spaß macht, so viel Freude macht, diese Person, an die ich da jetzt gerade denke, zu sehen.
Aber dann lernst du neue kennen.
Ja, aber deswegen will ich nur einfach sagen, dieses Grundproblem der Einsamkeit im Alter ist natürlich ein, in Anführungsstrichen, selbstgemachtes, weil man eben halt in dieses dritte F, neue Menschen in sein Leben zu lassen, Fremde offen gegenüber zu begegnen, weil man ganz viele Menschen einfach sagen, ich habe genug Freunde. So, und das, glaube ich, da beraubt man sich eben halt schon auch nochmal einer wichtigen Inspiration, einer Möglichkeit von neuen Beziehungen und neuen Begegnungen.
Wunderbar. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich möchte das gerne so stehen lassen. Nils, hab vielen Dank. Ich fühle mich sehr bereichert, genährt. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir konnten euch mitnehmen auf eine Reise, die Perspektiven des Longevity zu sehen, neu zu fassen, dass es euch inspiriert, dran zu bleiben, Dinge auszuprobieren, neugierig zu sein. Und ich danke euch fürs Zuhören und freue mich auf den nächsten Podcast.
Vielen Dank für die Einladung, Nils. War schön, bei dir zu sein. Du stellst wie immer wirklich sehr, sehr tiefgründige, tolle Fragen.
Danke.